Perfectio di Finanzmakler, Ihr Investor-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir wollen heute mal so richtig tief in die Materie eintauchen, und zwar in die aktuelle Marktlage, die jüngsten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Was bedeuten die eigentlich ganz konkret für Sie als Anleger? Und dann im zweiten Teil sozusagen zoomen wir uns auf langfristige Anlagestrategien. Und da spielt das Thema Dividenden natürlich eine besonders spannende Rolle.
Genau.
Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Hallo zusammen.
Okay, fangen wir doch direkt mal mit den Märkten an. Es war wohl ein eher ruhiger Handelstag heute, zumindest bisher.
Ja.
Die deutschen Indizes haben leicht zugelegt. Die US-Börsen, die zeigten vorbörslich kaum Bewegung. Aber, und das ist vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen ganz interessant, die Futures deuten für die US-Eröffnung auf ein kleines Plus hin.
Mhm.
Davon könnten wohl vor allem deutsche Autobauer profitieren. Aber auch kleinere Werte wie Extron oder KYZ, süß Microtech-Wert, die ja schon in den letzten Wochen positiv aufgefallen sind.
Genau. Und die vielleicht für einige von Ihnen auf der Watchlist stehen.
Ja.
Was genau ist denn da in den USA los, dass diese vorsichtige Aufwärtsbewegung signalisiert wird?
Also was hier wirklich aufschlussreich ist, ist die Entwicklung der letzten Wochen in den Vereinigten Staaten. Wir hatten ja diesen spürbaren Kursrückgang, der vor allem auf Verkäufe sogenannter CTS zurückzuführen war. Stellen Sie sich das mal vor, wie große Fonds, die automatisiert nach bestimmten Trends handeln. Und wenn der Trend sich dreht, dann müssen die enorm große Mengen an Wertpapieren verkaufen.
Hm.
Und das hat natürlich den Markt belastet.
Ja.
Da ging es wohl um einige Milliarden.
Ah, okay, diese trendfolgenden Fonds.
Genau. Das hatten wir ja auch schon mal ganz kurz angeschnitten.
Hm.
Wenn ich mich richtig erinnere, hieß es, dass dieser Verkaufsdruck in den USA weitgehend vorbei sein sollte.
Und sich die Lage beruhigen, vielleicht sogar wieder Käufer anlocken könnte. Und genau das scheint ja jetzt mit dieser Stabilisierung um die 15.550 Punkte und den positiven Signalen bei verschiedenen Indikatoren einzutreten. Das klingt ja erstmal nach einer kleinen Atempause für die nächsten Tage. Aber wie wir ja alle wissen, an der Börse gibt es ja immer wieder Überraschungen.
Absolut richtig. Und wenn wir das in den Kontext der generell unruhigen Zeiten der letzten Jahre setzen, mit diesen starken Schwankungen, dann ist ein vorsichtiger Optimismus angebracht. Die aktuellen Anzeichen deuten aber tatsächlich darauf hin, dass sich die Lage zumindest kurzfristig stabilisieren könnte.
Hm.
Und wir vielleicht eine kleine Erholung sehen. Ob die heutige Ruhe wirklich eine Verschnaufpause ist oder die Ruhe vor dem nächsten Sturm, wird sich zeigen.
Gut, lassen wir mal die kurzfristigen Marktbewegungen hinter uns und sprechen über ein Thema, das für uns in Deutschland gerade sehr relevant ist. Und zwar die Sondersitzung des Bundestags. Da ging es ja um diese sogenannten Sondervermögen, wobei man ja, ich sag's mal direkt, ehrlicherweise sagen muss, es handelt sich wohl eher um Sonderschulden oder sogar um Rekordschulden, die da in einer wirklich beachtlichen Höhe aufgenommen werden sollen.
Mhm.
Das ist schon ein ungewöhnlicher Schritt.
Was hier besonders ins Auge sticht, ist die politische Seite dieser Sonderschulden. Es ist tatsächlich eine noch nie dagewesene Summe an neuen Krediten.
Mhm.
Und die Art und Weise, wie das jetzt entschieden wurde, wirft natürlich Fragen auf. Gerade im Hinblick auf die politische Verlässlichkeit.
Ja.
Die Aussagen vor der Regierungsbildung und die aktuellen Pläne scheinen da nicht ganz übereinzustimmen.
Das stimmt. Da ist die Rede von gebrochenen Wahlversprechen. Wobei man fairerweise erwähnen sollte, dass diese Zusagen wohl gemacht wurden, bevor der jetzige Kanzler im Amt war. Aber diese deutliche Diskrepanz ist schon, sagen wir mal, auffällig.
Ja.
Und dann dieses Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung, dass Friedrich Merz seine Glaubwürdigkeit beschädigt und damit seine Partei gefährdet. Das ist natürlich eine harte Einschätzung. Spiegelt aber wohl so ein bisschen die heftige politische Debatte wider. Aber was bedeutet das denn konkret für Sie und mich, für die Bürger, die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes? Das ist doch die entscheidende Frage.
Exakt. Und wenn wir das aus Ihrer Sicht als Bürger betrachten, geht es ja um das Vertrauen in die Politik und das Gefühl, möglicherweise nicht ganz ehrlich informiert zu werden.
Mhm.
Gerade im Hinblick auf die Legitimation dieser Entscheidung, da ja das alte Parlament abgewählt wurde und die neue Regierung noch nicht vollständig etabliert ist. In dieser Übergangsphase solch weitreichende finanzielle Entscheidungen zu treffen, ist aus demokratischer Sicht durchaus diskussionswürdig und mag für viele von Ihnen befremdlich wirken.
Ja, da muss man sich wirklich mal diesen kurzen Audioausschnitt aus dem Spiegel anhören, um eine Vorstellung davon zu bekommen, mit welcher, ich sag's mal direkt, mit welcher Offenheit hier über das Thema gesprochen wird. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Diskrepanz in den Aussagen ist schon, bemerkenswert. Da drängt sich doch der Eindruck auf, dass es primär um politische Taktik und Machterhalt geht. Vor Wahlen werden Versprechen gegeben, die nachher relativiert oder sogar ins Gegenteil verkehrt werden.
Mhm.
Dieses Gefühl von der Politik, möglicherweise nicht die ganze Wahrheit zu erfahren, kann natürlich ihr Vertrauen in das politische System untergraben.
Was hier wirklich zum Nachdenken anregt, ist ja die Frage, welche langfristigen Folgen das für unsere Gesellschaft hat. Wenn das Vertrauen in die Politik erodiert, kann das negative Auswirkungen auf die Stabilität und den Zusammenhalt haben.
Mhm.
Und die aktuellen Umfragewerte, die ja einen Rückgang der Unterstützung für die CDU und einen Zuwachs für die AfD zeigen, könnten ein erstes Anzeichen dafür sein, wie die Bevölkerung auf diese Entwicklungen reagiert.
Absolut. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob es mit anderen politischen Akteuren besser wäre. Aber wie wir wissen, Menschen, die nach Macht streben oder diese innehaben, handeln möglicherweise nicht immer ausschließlich im Sinne des Gemeinwohls. Da scheinen oft Partikularinteressen oder die Interessen der eigenen Wählerklientel im Vordergrund zu stehen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Tendenz, Eigeninteressen über das Gemeinwohl zu stellen, ist ein wiederkehrendes Phänomen. Es ist daher nachvollziehbar, wenn Sie als Bürger Frustration empfinden. Und sich von der Politik vielleicht nicht ausreichend vertreten fühlen.
Gut, lassen wir die politische Ebene hinter uns und konzentrieren uns auf die wirtschaftlichen Auswirkungen.
Ja?
Was bedeutet diese neue Fiskalpolitik konkret für Ihr Geld, die allgemeine Wirtschaftslage? Lars Feld sprach im Handelsblatt von der Beerdigung der Schuldenbremse. Das klingt ja für Ihre finanzielle Zukunft nicht gerade rosig.
Nein, das ist es in der Tat nicht. Wenn wir uns die potenziellen Dimensionen dieser neuen Schulden vor Augen führen, bis zu 1,8 Billionen Euro in 10 Jahren oder jährlich 200 Milliarden Euro, möglicherweise sogar ohne klare Obergrenze für bestimmte Bereiche. Dann sprechen wir hier von einem fundamentalen Kurswechsel. Jahrelang wurde argumentiert, es fehle an Mitteln für wichtige Investitionen im Inland. Und plötzlich scheinen unbegrenzte Ressourcen verfügbar zu sein.
Ja, und dieses Geld soll ja primär in die Bereiche Verteidigung, Nachrichtendienste und Unterstützung für die Ukraine fließen. Und dass das über diese Grenze von 1% des Bruttoinlandsprodukts hinausgeht, soll ja nicht mehr auf die Schuldenregel angerechnet werden.
Ja.
Das klingt für Ihre Steuergelder ja fast wie ein Freifahrtschein für diese Ressorts.
Was hier kritisch zu bewerten ist, ist, dass es sich dabei überwiegend um sogenannte konsumtive Ausgaben handelt. Wie der Ökonom Volker Helm das nennen würde. Das bedeutet, das Geld wird ausgegeben und nicht in Bereiche investiert, die langfristig Wachstum und Wohlstand für Sie und zukünftige Generationen sichern, wie beispielsweise Bildung oder Forschung. Zudem fließt ein erheblicher Teil dieser Mittel ins Ausland. Einerseits durch Hilfszahlungen an die Ukraine und andererseits durch Rüstungskäufe. Wobei ein Großteil der europäischen NATO-Ausgaben ja bekanntlich in den Vereinigten Staaten landet.
Genau. Und das dürfte ja auch bedeuten, dass die Preise für Rüstungsgüter tendenziell steigen werden.
Genau.
Da die Produktionskapazitäten begrenzt sind, wir verschieben also quasi erhebliche Summen in die amerikanische Rüstungsindustrie. Und bei den Geldern für die Ukraine ist die Transparenz, wo diese letztendlich eingesetzt werden, ja auch nicht immer gegeben. Da gibt es ja sogar Kritik aus dem amerikanischen Kongress.
Richtig. Es besteht die nicht unbegründete Sorge, dass hier eine Art ungezügelte Plünderung Deutschlands mit Transfer ins Ausland stattfindet, wie es in manchen Quellen formuliert wird. Zu diesen Ausgaben kommt ja noch ein Sondervermögen für die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro hinzu, einschließlich Geldern für den Klima- und Transformationsfonds.
Ja, über den Klima- und Transformationsfonds hatten wir ja auch schon einmal diskutiert.
Genau.
Und da gab es durchaus Bedenken hinsichtlich der Effektivität.
Ja.
Und der Verwendung der Mittel, insbesondere im Ausland. Die Investitionen in die Infrastruktur klingen zwar zunächst positiv, aber ist das angesichts des Mangels an Ingenieuren und Fachkräften überhaupt realistisch umzusetzen?
Das ist der entscheidende Punkt. Selbst wenn die finanziellen Mittel bereitgestellt werden, die Kapazitäten für die Planung und Umsetzung solch umfangreicher Infrastrukturprojekte sind begrenzt.
Ja.
Die Ausbildung von qualifizierten Ingenieuren benötigt Zeit. Kurzfristig wird es schwierig sein, die benötigten Fachkräfte in ausreichender Zahl zu finden.
Und das hat ja auch direkte Auswirkungen auf die Bauwirtschaft, also
ja,
auch auf die Kosten für Sie, wenn Sie vielleicht bauen oder renovieren möchten. Wenn die Nachfrage steigt und das Angebot begrenzt bleibt, steigen natürlich die Preise im Hoch- und Tiefbau massiv an.
Ja.
Und das konkurriert direkt mit dem Wohnungsbau, der sich ohnehin schon in einer angespannten Lage befindet. Steigende Baukosten und Bauzinsen machen den Traum vom Eigenheim für viele von Ihnen immer unerreichbarer.
Exakt. Wir beobachten bereits jetzt eine herausfordernde Situation im Wohnungsbau. Und trotz eines leichten Anstiegs der Baugenehmigungen, die aber immer noch deutlich unter den Zielen der Regierung liegen, werden die steigenden Kosten im Hoch- und Tiefbau diese Lage voraussichtlich noch verschärfen. Dies könnte zu höheren Mieten und weiteren Problemen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus führen.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, wir nehmen massive Schulden auf, ein erheblicher Teil davon fließt ins Ausland. Und im Inland könnten die positiven Effekte eher begrenzt sein. während der Wohnungsbau und der Mittelstand eher darunter leiden.
Ja.
Natürlich profitieren einige Branchen wie der Hoch- und Tiefbau.
Ja.
Aber für die Gesamtwirtschaft scheint es eher eine schwierige Entwicklung anzudeuten.
Mhm.
Und letztendlich müssen diese Schulden ja von Ihnen und zukünftigen Generationen getragen werden. Wahrscheinlich durch Steuererhöhungen oder eine anhaltend höhere Inflation, was ja Ihre Kaufkraft schmälern würde.
Das ist die wahrscheinlichste Konsequenz. Um diese enormen Schuldenberge abzutragen, werden zukünftige Steuererhöhungen, beispielsweise der Mehrwertsteuer, und eine möglicherweise länger anhaltende höhere Inflation kaum zu vermeiden sein. Die staatlichen Eingriffe, die wir hier beobachten, scheinen eher von machtpolitischen Überlegungen geleitet zu sein, als von einem fundierten Plan für eine positive wirtschaftliche Zukunft, die auch Ihnen zugutekommt.
Ja, und was kann man als Einzelperson in dieser Situation tun? Protestieren, sich beschweren, aber die Wahrscheinlichkeit großer Veränderungen, die scheint eher gering. Aber das bringt uns zu einem wichtigen Punkt. Was können Sie persönlich tun, um Ihre finanzielle Situation zu schützen, sich für die Zukunft aufzustellen? Und hier kommt das Thema Dividenden ins Spiel.
Richtig. In einem Umfeld, das von politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist, gewinnt Ihre persönliche Finanzplanung und die private Vorsorge noch größere Bedeutung. Und in diesem Kontext sind Dividenden eine oft unterschätzte Strategie für den langfristigen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge. Gerade in Deutschland schütten die DAX-Konzerne in diesem Jahr mit insgesamt 50 Milliarden Euro eine Rekordsumme an Dividenden aus. Wir befinden uns aktuell mitten in der Hauptsaison für Dividendenzahlungen.
Genau. März bis Mai ist die Zeit, wo viele Unternehmen ihre Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Und es ist ja interessant zu sehen, dass gerade Unternehmen, die vielleicht nicht die spektakulärsten Wachstumswerte sind, sondern in stabilen, fundamental wichtigen Sektoren tätig sind, wie Energieversorger, Versicherungen oder etablierte Industrieunternehmen, oft attractive wie Dividenden zahlen.
Exactly.
Diese Unternehmen erwirtschaften solide Gewinne, reinvestieren aber möglicherweise nicht so aggressiv in neues Wachstum, wodurch eben Raum für hohe Dividendenausschüttungen entsteht und auch Aktienrückkäufe, von denen Sie als Aktionär profitieren können.
Was hier wirklich bemerkenswert ist, ist die relative Stabilität dieser Geschäftsmodelle. Diese Unternehmen bieten Produkte oder Dienstleistungen an, die in der Regel immer nachgefragt werden.
Ja.
Was ihre Gewinne und damit auch ihre Dividendenzahlungen oft verlässlicher macht als bei sehr volatilen Wachstumsunternehmen. Natürlich gibt es auch hier Risiken, wie das Beispiel BASF, das kürzlich seine Dividende reduziert hat.
Ja, BASF hat die Dividende gekürzt, aber gleichzeitig angekündigt, die Aktionäre durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen weiterhin am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Sie planen in den nächsten 3 Jahren mindestens 2,20 Euro Dividende je Aktie zu zahlen. Und zusätzlich eigene Aktien zurückzukaufen. Wie profitieren Sie denn als Aktionär konkret von solchen Aktienrückkäufen?
Wenn ein Unternehmen eigene Aktien zurückkauft, verringert sich ja die Anzahl der ausstehenden Aktien. Das kann zum einen den Aktienkurs stützen oder sogar erhöhen, da der Gewinn des Unternehmens auf weniger Anteile verteilt wird. Zum anderen bedeutet eine geringere Anzahl an Aktien in Zukunft potenziell höhere Dividendenzahlungen pro Aktie für die verbleibenden Aktionäre. Die Strategie von BASF zeigt also, dass auch bei einer Anpassung der Dividende die Aktionäre nicht unbedingt schlechter gestellt sein müssen.
Um mal zu veranschaulichen, welche enorme Wirkung das konsequente Reinvestieren von Dividenden über die Jahre haben kann, gibt es dieses eindrückliche Beispiel mit der Aktie von BASF aus dem Jahr 2004.
Ja, stellen Sie sich mal vor, die hätten damals 2000 Euro in 100 BASF-Aktien investiert und jede ausgeschüttete Dividende sofort wieder in neue BASF-Aktien reinvestiert. Was wäre aus dieser initialen Investition geworden?
Was hier wirklich den Unterschied macht, ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Aus den anfänglichen 2000 Euro hätten sich bis heute beachtliche 5.290 Euro entwickelt. Ihr eingesetztes Kapital hätte sich also mehr als verdoppelt, obwohl der Aktienkurs selbst nicht so dramatisch gestiegen ist. Der entscheidende Faktor war die kontinuierliche Wiederanlage der erhaltenen Dividenden.
Und die Dividendenrendite auf Ihr ursprüngliches Investment wäre ja schwindelerregend.
Ja.
Selbst bei der reduzierten Dividende von 2,20 Euro pro Aktie würden Sie auf Ihre ursprünglich gekauften 100 Aktien zu einem angenommenen Preis von 20 Euro pro Aktie immer noch eine Rendite von 22,5% erzielen. Und bei der vorherigen Dividende von 3,40 wären es sogar 35% gewesen.
Ja.
Das ist ja ein enormer Unterschied.
Und selbst auf den aktuellen Aktienkurs betrachtet, liegt die Dividendenrendite immer noch bei etwa 5-6%. Zuvor sogar bei rund 8%. Das verdeutlicht, dass gerade bei solchen etablierten Unternehmen die Dividendenzahlungen einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Gesamtrendite leisten können. Hm? Oft sogar einen größeren Beitrag als reine Kursgewinne.
Das ist wirklich ein überzeugendes Argument dafür, Dividendenaktien als langfristige Anlage in Betracht zu ziehen, insbesondere für jüngere Anleger. Über die Zeit kann sich da ein substanzielles passives Einkommen aufbauen, basierend auf dem ursprünglichen Investment. Und bei soliden Unternehmen wie BASF, BMW, Volkswagen, Deutsche Telekom, Allianz oder Münchener Rück, sind diese regelmäßigen Dividendenzahlungen oft ein wichtiger Faktor. Aber in der öffentlichen Finanzberichterstattung manchmal so ein bisschen, ja, vernachlässigter Faktor.
Was für Sie als Anleger wichtig ist zu verstehen, ist, dass für diese Art von Unternehmen die Dividendenausschüttung oft ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist.
Mhm.
Der Fokus liegt hier nicht primär auf spekulativen, kurzfristigen Kursgewinnen,
sondern auf der kontinuierlichen Erwirtschaftung von Gewinnen und deren zuverlässige Ausschüttung an die Aktionäre. In der aktuellen, von Unsicherheiten geprägten Zeit könnte es daher durchaus eine kluge Entscheidung sein, den Blick wieder verstärkt auf Dividendenaktien zu richten.
Und ein weiterer, ja, interessanter Aspekt ist ja, dass viele dieser dividendenzahlenden Unternehmen, gerade im Versicherungssektor wie Allianz oder Münchner Rück, auch einen gewissen Schutz vor Inflation bieten können. Wenn die Preise steigen, können auch ihre Einnahmen und damit potenziell ihre zukünftigen Dividendenausschüttungen steigen.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Mhm.
Unternehmen mit einer gewissen Preissetzungsmacht können steigende Kosten tendenziell an ihre Kunden weitergeben, was sich positiv auf ihre Umsätze und Gewinne auswirkt und somit auch die Basis für zukünftige Dividendenerhöhungen legen kann.
Okay, das war auf jeden Fall ein sehr aufschlussreicher Deep Dive.
Ja.
Durch die aktuelle Marktlage, die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und die, ja, interessanten Möglichkeiten, die Dividendenstrategien für Sie als Anleger bieten können. Es ist in diesen unsicheren Zeiten umso wichtiger, auch auf die Aspekte zu schauen, die Sie selbst beeinflussen können.
Ja.
Wie Ihre persönliche Finanzplanung, Ihre langfristige Anlagestrategie.
Absolut. Und es ist entscheidend, die langfristige Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren und sich auf Strategien zu konzentrieren, die auch in einem volatilen Umfeld das Potenzial für solide Renditen bieten. Die Dividende kann hierbei ein wichtiger Baustein in Ihrem Portfolio sein.
Zum Schluss bleibt mir nur noch, Sie herzlich einzuladen, diesen Deep Dive zu abonnieren und mit Freunden und Bekannten zu teilen, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.